Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Es gibt Themen, die etwas einfacher sind und Themen, die etwas komplizierter sind. Und heute geht es indirekt um die Armee. Und dann sagen vielleicht viele, die jetzt zuhören, nein, bitte nicht schon wieder. Ich komme eh nicht raus, ich komme eh nicht klar, was die Armee überhaupt soll und um was es überhaupt geht. Aber jetzt tun wir einen technischen Aspekt beleuchten, ein bisschen von der Armee. Es geht um die Beschaffung. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist etwas, das uns alle angeht. Weil die Beschaffer, die geben nicht 1 Franken aus, die geben auch nicht 1000 Franken aus, die geben Millionen aus und das sind letztendlich Steuergelder von Ihnen, mir und allen in der Schweiz. Also ist das Thema doch ein recht wichtiges Thema. Und als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Gespräch heute, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Es geht heute um die Arma Suisse. Die Arma Suisse war für mich eine Firma bis jetzt, die irgendwie Propeller macht für Flugzeuge oder vielleicht sogar irgendwie eine Munition herstellt und so weiter. Ich habe nachher merken, nein, die Arma Suisse ist der Beschaffungsapparat von VBS, also vom Bundesamt oder vom Bundesrat von der Viola Amherd noch, wo jetzt der Klimaal eigentlich nicht mehr die Viola Amherd wird sein. Und die lässt eben sehr viel Geld durch. Oder vielleicht auch nicht durch, vielleicht braucht es auch tatsächlich. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Urs Lohr. Er ist Chef, CEO, oder wie man dem sagen will, oder Direktor von der Arma Suisse. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir den Knäuel, den ich hier persönlich habe und den vielleicht draussen auch ganz viel haben, ein bisschen reden können. Herzlich willkommen, Urs Lohr bei Aktiv Radio.
Grüezi miteinander.
Urs Lohr, wieso heisst Arma Suisse Arma Suisse? Ich habe gesagt, für mich ist das eigentlich ein Name, wo ich nicht ganz verstehe, wieso es so heisst. Es gibt noch andere Sachen. Seco habe ich auch nie verstanden, wieso es Seco heisst. Es gibt ein paar Sachen. Also meine Frage ist, Arma Suisse, wieso heisst das Ding so?
Der offizielle Name ist Bundesamt für Rüstung. Und Arma Suisse setzt sich aus 2 Teilen zusammen, aus Arma und aus Suisse. Arma heisst Waffen und Suisse heisst Schweiz.
Die sind denn nur Waffen beschaffen? Oder beschaffen Sie auch Uniformen beschaffen?
Wir beschaffen ein sehr breites Spektrum. Wir beschaffen zum Beispiel auch die Plastikdinge, die man bei den Kuh, bei den Ohren der Kühe sieht. Wir beschaffen Gutzli, Schocke, wir beschaffen Kleider, wir beschaffen auch Munition, wir beschaffen aber auch Systeme, wir beschaffen Fahrzeuge. Ich würde meinen, wir beschaffen so ziemlich alles, was man mehr braucht.
Sie sind ausgebildeter Elektroingenieur. Sie sind an der ETH gewesen, haben doktoriert an der ETH und jetzt müssen Sie Rossschütz beschaffen. Das passt ja irgendwie nicht ganz.
Also müssen muss ich überhaupt nicht. Ich darf beschaffen. Ich darf für die Sicherheit von der Bevölkerung einen wesentlichen Teil dazu beitragen. Und wenn man an der ETH lernt, sind einfach die Werkzeuge. Ob jetzt das Elektro ist oder etwas anderes, ich glaube, das ist gerne zu
haben. Und ich glaube, dort, wo es wirklich ins Geld geht, dort ist ja meistens wirklich eine Waffe dahinter. Es ist ja wahrscheinlich weniger der Trainer der Soldaten oder eben die Rossschütze, die wirklich ins Tuch gehen, sondern vermutlich sind es tatsächlich die Waffen.
Also wir haben ja auch das neue Staatsflugzeug beschafft, das jetzt in den Medien war. Und das war ja nicht gerade günstig und ist nicht gerade eine Waffe.
Ist denn das auch bei Ihnen durchgegangen oder dann sind Sie gar noch nicht dabei gewesen?
Nein, Beschaffung ist Anfang letztes Jahr hat die angefangen. Und das war auch ein gutes Projekt, wo wir gezeigt haben, dass wir sehr schnell beschaffen können. Innerhalb von einem Jahr haben wir den Flüge beschafft.
Also was heisst, 2024 war Beschaffung, oder?
Das ist Anfang, glaube Ende 2023, Anfang 2024 ist gekommen und jetzt ist er schon da.
Aber die Testerei ist schon viel länger gegangen. Oder? Man hat ja zuerst andere Flügerwellen und das ist dann nachher abgelehnt worden. Also, bis der F-35 nachher klar ist, ist doch relativ lang gegangen.
Also wenn man etwas von der Stange kauft, dann muss man auch nicht so lange testen. Und das ist ein Flüger, der in der Business-Flügerei entsprechend eingesetzt wird. Und deshalb hat er auch nicht so einen langen Testzyklus durchfliegen müssen oder durchlaufen, wie man etwas selber anfängt
zu machen. Dann habe ich gerade eine Frage. Zwar sind Sie noch nicht dabei bei der Beschaffung. Man sagt im Volksmund ist eben gleich nicht eine Stangenbeschaffung, sondern der F-35 war gar noch nicht fertig, wo man ihn gekauft hat, wo man ihn bestellt hat. Also die Amerikaner haben selber gesagt, da muss noch entwickelt werden, da muss noch etwas passieren.
Ein Flüger oder eine Plattform, die 40 bis 60 Jahre im Einsatz steht, wäre schlecht, wenn der irgendwann mal fertig entwickelt wird. Das ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, kontinuierliche Verbesserung und eine kontinuierliche zusätzliche Funktionalität, die sich auch die Technologie entsprechend der Zeit anpasst.
Aber hat man zu diesem Zeitpunkt können sagen, jetzt tut man die Technologie eingefrieren, zum Beispiel im 2024, und sagt, okay, den kaufen wir jetzt?
Wenn Sie Beschaffungszyklen haben, die 10, 12 Jahre gehen, bis denn das einmal da ist und Sie gefrieren das ein und die Technologie entwickelt sich extrem schnell, dann würden wir etwas kaufen oder etwas bekommen, das eigentlich schon längst wieder überholt ist. Und das wollen wir natürlich nicht.
Aber kann man umgekehrt sagen, wenn der Flieger kommt, ist er eigentlich schon wieder alt?
Nein, das ist falsch.
Wird er auch noch weiterentwickelt, wenn er bei uns steht?
Also wir rechnen mit dem, dass der 40 Jahre im Einsatz wird stehen. Und wenn der so stehen bleiben würde, wie er jetzt kommt, dann im 2027, dann wäre ja das extrem schlecht. Das ist wie wenn Sie einen PC haben und der irgendwie 20 Jahre behalten würden. Irgendwann können Sie mit dem nicht mehr arbeiten. Sie müssen mal anfangen, den Speicher auswechseln, Sie müssen vielleicht einmal einen neuen Bildschirm, vielleicht kaufen Sie dann irgendwann einmal einen neuen.
Also die Flüger werden, wenn sie bei uns stehen in der Schweiz, trotzdem weiterentwickelt und da wird Material ausgebaut und neues Material eingebaut.
Das sieht man auch bei der jetzigen Flotte, die wir haben. Die durchlaufen Wertehaltungsprogramme, die laufen zusätzliche Funktionalität und das wird beim neuen Flieger nicht anders sein.
Wo Sie an die ETH gegangen sind, haben Sie gedacht, dass Sie mal beim Bund landen?
Nein, das hätte ich nie gedacht.
Und was ist passiert, dass Sie nachher plötzlich gleich beim Bund gelandet sind?
Nachdem dass ich die Schule fertig hatte, bin ich bei der Swisscom, im mobilen Bereich der mobilen Kommunikation, gearbeitet. Nachher ist ein Kollege und hat gesagt, wir machen ein Management-Buyout oder übernehmen den Teil und ich durfte einen Teil dabei sein. Das war 2002. Gewesen. Und wir hatten einen grossen Kunden gehabt, und der Kunde ist nachher abgesprungen. Das, was wir aufgebaut haben, haben wir wieder abbauen. Und der Letzte, der noch vorher war, der bin ich gewesen. Und bis zu dem Zeitpunkt musste ich mich nie bewerben. Es war immer so ein bisschen alles unter der Hand und dachte, ja, es wäre vielleicht gerne zu schlecht, wenn du mal so ein CV machen würdest. Und dann, Zufall hat es wählen, in der Zeitung oder in der Tageszeitung war es ein Inserat gewesen, stellvertretend Direktor vom Bundesamt für Betrieb der Luftwaffe. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht gerne so ein schlechtes Mittel. Nicht, weil ich damit gerechnet habe, dass ich das überhaupt herkomme. Ich denke, das ist eher für ein bisschen ältere Leute.
Also wenn ich es richtig verstehe, Sie sind eigentlich selbstständig gewesen, in einem Start-up und haben sich beteiligt daran. Und plötzlich sind Sie dann 2002 tatsächlich schon mal beim Bund gelandet.
Also wenn ich selbstständig war, war es ein kleines Unternehmen, das einen Kollegen von mir geführt hat.
In welchem Bereich ist denn das gewesen?
Das war im Bereich Softwareentwicklung.
Und was für Software hat man dort entwickelt?
Software gemacht für dort mal für die BILAG, für die ganzen Rechnungsstellungen für die Fernsehgebühren einzuziehen.
Also auch hier schon indirekt denke ich, beim Bund, kann man sagen, oder? Auch ja. Etwas, was die Schweizer Bürger immer geärgert hat, oder? Das ist also, Sie sind eigentlich die Schuld, dass die Rechnungen rechtzeitig gekommen sind.
Ja, das stimmt. Und da habe ich auch gelernt, wenn irgendwie 0,1 Promille nicht richtig stimmt, wie eine grosse Anzahl Rechnungen, dass es dann eben trotzdem zurückkommt.
BILAG hat sich voll auf euch verloren in diesem Fall.
Also am BILAG hat das mal den Swisscom gehört,
ja.
Und die Software war dann von uns gewesen, und wir haben das auch gemacht und die Software hat wirklich gut funktioniert. Und Swisscom hat dann dort mal gesagt, 2001, 2002, sie wollten eigentlich den Betrieb nicht mehr selber machen und haben das auch herausgelagert. Und dann 2002 war ein schwieriges Jahr mit dem Grounding, mit den Twin Towers, wo war. Nach dem Schluss von dem hat dann Swisscom entschieden, dass sie das wieder zurücknehmen, wie das Insourcing gemacht haben.
Und also euer Betrieb ist plötzlich da gestanden ohne Auftrag?
Das ist so, ja.
Das ist so, wie es den jungen Unternehmen halt geht, oder?
Ja, es war eine sehr wertvolle Erfahrung, mal den ganzen Zyklus zu machen.
Sie haben Ihre Aktien nicht vergolden in diesem Fall?
Es war keine Aktie. Ich war auch nicht beteiligt finanziell an der Firma.
Also Sie sind 2002 stellvertretend Direktor vom Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe geworden.
Ja, der Zufall hat es nachher gewählt. Es ist immer ein bisschen weitergegangen.
Also das ist ein Titel schon, oder? Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe. Jetzt haben Sie sind Softwareentwickler gewesen oder mitgemacht bei der Softwareentwicklung und jetzt sind Sie plötzlich im Prinzip in eine Organisation eingebunden, im Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe. Also ich muss dreimal sagen, Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe. Also die Luftwaffe hat nochmal irgendetwas, wo schaut, dass die Betriebe funktionieren. Oder sind das Betriebe, die bei der Luftwaffe zuliefern? Oder was ist das überhaupt?
Es hat ja mal eine Armee-Reorganisation gegeben, die nachher mit der Armee 21 2004 bestimmt war. Und dort hat man so von Teilstreitkräften geredet. Das heisst, das Heer hat einen gekannt, die Luftwaffe. Und die Luftwaffe hat eigentlich die ganze Infrastruktur selbst betrieben. Genauso wie das Heer. Und aus diesen beiden Organisationen ist nachher die Logistikbasis von der Armee entstanden.
Also das muss ich mir so vorstellen, dass im Prinzip ein Jet muss gewartet werden, ist dort eine Wartungsfirma dahinter und die hat dort in die Betriebe hineingehört.
Das ist korrekt, ja.
Und das hat Ihnen gefallen am China, oder?
Es war eine mega spannende Aufgabe gewesen, so als ganz ziemlich Junge in ein Umfeld hineinkommen, wo es eher erfahrene Leute gehabt, von denen können zu profitieren.
Und nachher sind Sie 2005 aufgestiegen an und für sich? Auch immer noch beim Bund?
Also aufgestiegen weiss ich nicht. Man hat einfach nachher das Bundesamt vom Heer und das Bund, also BAP, wie es dort mal geheißen hat, und das BABLW, das Bundesamt für Betrieb der Luftwaffe, hat man fusioniert zu der Logistikbasis. Was ich dort verantwortet hatte, sind Zeughäuser und die Automobilfahrzeuge, so der Motorpark, den es dort mal gegeben hat, und die Infrastruktur. Und der Auftrag war, von diesen 4'000 Leuten, die waren, auf 2'700 Leute aber zu reduzieren.
Also, aber auch eine Bundesorganisation, und in einer Bundesorganisation geht ja alles nicht so schnell wie im privaten Bereich. Sie sind aus dem privaten Bereich gekommen, Sie haben eine technische Ausbildung gehabt und sind jetzt plötzlich Manager geworden von einem Logistikbetrieb.
Ist doch grossartig, ne?
Wieso ist das passiert überhaupt? Oder jetzt, wenn ich Elektroingenieur wäre, oder? Und ich habe Software entwickelt, oder? Dann bin ich an der vordersten Front, oder? Und jetzt gehe ich eigentlich in einen Betrieb und mache dort eine Karriere, wo eine gewisse Trägheit herrscht.
Für mich war es eine super spannende Erfahrung, mal eine Reorganisation machen zu können. Ich hatte keine Erfahrung mit Reorganisationen. Und mir hat immer das gereizt, was ich nicht kennt habe, was für mich neu war. Und darum habe ich das extrem spannende und aber auch herausfordernde Arbeit gefunden.
Sie sind aber nachher weg beim Bund, oder? 2012, oder?
Genau, der damalige Rüstungschef hat der Bund oder damals oder das Bundesamt für Rüstung damals verloren. Und dann nachher. Ja, ich habe noch einmal gerne so ein bisschen schwierigere Aufgaben, herausforderndere Aufgaben gehabt. Und dort hat es noch die Führungsunterstützungsbasis von der Armee gegeben. Ich war verantwortlich für das Aufklärungssystem. Und wir hatten intensive Diskussionen gehabt. Und nachher, als der neue Rüstungschef kam, hat er mir gesagt, ja, weißt, du musst ein bisschen mehr konsensorientiert sein, du musst ein bisschen harmonischer anfangen angehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich schon machen. Und dann habe ich das gemacht. Nach einem Monat bin ich dann zu ihm und habe gesagt, du, wie bist du zufrieden? Und er sagt, du machst das hervorragend.
Also, wenn du nichts mehr machst, ist das sehr konsensorientiert,
genau,
oder?
Und nachher habe ich dann gesagt, hey, aber jetzt ist das Problem. Ich bin am Nachmittag um 2 Uhr, bin ich mit meiner Arbeit so quasi fertig. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch super, dann kannst du nachher eine gute Work-Life-Balance, das war damals mal noch ein bisschen so war, geniessen. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt probiere ich es mal. Dann habe ich es 2-3 Monate probiert und dann musste ich sagen, das bin nicht ich. Nachher habe ich dann mich entschieden, rauszugehen, wieder aus dem Bund in die Industrie. Weil ich eine Anfrage von der Industrie, die dann gesagt hat, es wäre gut, dann könntest du kommen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das macht mir Spass.
Das war Rheinmetall, oder?
Das ist korrekt. Ja.
Und Rheinmetall, das müssen wir gerade sagen, die produzieren unter anderem Panzer. Und die Panzer sind auch im Ukraine-Krieg.
Also ich bin der Rheinmetall Air Defense, das ist ehemals Oerlikon Contraves. Und die haben Panzer Leo 2 damals in Lizenz haben die gefertigt in der Schweiz. Aber Grundarbeit, die machen, ist Flugabwehrsystem.
Und also bei der Air Defense, oder?
Das ist korrekt.
Genau, aber ich gehöre Konzern, Rheinmetall-Konzern.
Das ist richtig, ja.
Genau. Das ist ein riesiges Ding. Im 2024 eine der bestperformenden Aktien am deutschen Aktienmarkt. Dank dem Krieg, der in der Ukraine herrscht und leider immer noch herrscht. Die Air Defense AG, das war also ein Schweizer Ableger. Das war früher mal Contraves.
Das war Oerlikon Contraves. Das ist aus dem Bürle-Konzern rausgekommen, wo man dann angefangen hat, aufschlagen. Oder man Pilatus hat einmal dazugehört, Swiss Hotel hat einmal dazugehört, Bali hat einmal dazugehört. Und da hat man entschieden, das aufzusplitten und entsprechend zu verkaufen. Und Rheinmetall aus Deutschland hat den Teil gekauft, mit der Idee, von der Internationalisierung können sie profitieren. Selbst dort mal hat Oerlikon Contraves, der Hauptmarkt war außerhalb der Schweiz. Und Rheinmetall hat eigentlich vorwiegend in Deutschland gehabt und haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Und darum haben sie nachher auch Oerlikon Contraves übernommen.
Das war also die erste Zuckungen, die die Schweizer ihre Industrie ins Ausland verkaufen.
Das war die Konsequenz von 1989 respektive 1991, wo man davon ausgegangen ist, dass in Europa Frieden wird herrschen, nie mehr Krieg wird geben, Verteidigungsbudget zurückgegangen sind und entsprechend auch keine Investitionen mehr gemacht worden sind in der heimischen Industrie. dann hat sich die Industrie angefangen zu organisieren.
Sie haben bei Rheinmetall den Verkauf von Armeematerial lernen kennen. Also, das ist ja noch speziell, oder? Wenn ich jetzt Bäcker bin und ich backe Brot und ich muss mein Brot verkaufen, dann sehe ich wirklich den direkten Sinn darin. Dass er hat am Morgen keinen Hunger mehr, weil er das Stück Brot hat können essen, ein bisschen Butter können drauf tun, dem geht es gut. Das Gleiche ist, wenn ich beispielsweise Hosen herstelle, ich weiss, das leitet einen an, der hat dann warm dabei und das ist eigentlich alles gut. Und sie haben dort lernen kennen, was es eigentlich bedeutet, wenn man bei einer privaten Firma ist und man muss die Armee ausrüsten.
Also ich habe gelernt, Systeme zur Verfügung zu stellen, die die Bevölkerung schützt. Die Rheinmetall Air Defense stellt defensive Systeme her, nämlich Fliegerabwehrsysteme. Und die Fliegerabwehrsysteme haben den einzigen Zweck, die Bevölkerung zu schützen.
Das ist so eine Problematik, die wahrscheinlich in Ihrem Job immer wieder drinnen ist. Oder? Ist man eigentlich zugunsten von der Bevölkerung hier? Oder schürt man an für sich den Krieg sogar noch, weil man muss ja Material verkaufen, oder? Wenn die Air Defense nichts verkaufen kann oder Rheinmetall nichts verkaufen kann, dann gibt es die Bude nicht mehr und die braucht Kunden und Kunden hat sie, wenn es möglichst viel also, so Kriegshärte gibt.
Wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin überzeugt und bin nach wie vor überzeugt, ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und darum auch für die Stabilität und für die Sicherheit von einem Land können dazu beizutragen. Und das trifft insbesondere jetzt auch zu.
Ich glaube, es wäre das Dümmste jetzt, wo wir wissen, wie der Krieg zum Teil immer noch analog geführt wird. Also dass es immer noch Munition noch verschossen wird. Wir haben ja lange gedacht, es läuft alles auf dem Cyberbereich. Man tut die einfach ein bisschen im Internet stören und dann können die gar nicht mehr produzieren. Und dann ist gut, dann kann kein Flugzeug mehr fliegen und nichts. Und jetzt hat man herausgefunden, dass das nicht der Fall ist. Mein Verdacht, und vielleicht ist jetzt auch völlig absurd, ist, wenn ich natürlich alles digitalisiere und wenn ich nur noch das Internet brauche, um das Land zu stören, dann habe ich gar nicht mehr grosse Kriegsproduktion. Und wir haben weltweit dermassen viel Kriegsproduktion. Ich glaube, die Beschaffung geht bis nach Südafrika von der Schweiz, weil die noch irgendwelche Munition herstellen. Israel stellt Munition her und Kriegswaffen. Deutschland, wissen wir jetzt, stellt das alles her. Die Amerikaner sowieso. Die Franzosen, dort sind sie ja nachher noch gegangen. Sie sind nachher zu Thales gegangen, später nachher. Das sind wahrscheinlich Millionen von Menschen, die abhängen davon, dass es Krisenhärte gibt. Und wenn wir jetzt nur noch digitalen Krieg führen würden, dann könnte man das alles vergessen.
Ja, das wäre wunderbar. Also, wär wunderbar, wenn es überhaupt keinen Krieg mehr gibt. Auch die digitalisierten Kriege gerne nicht mehr brauchen.
Gut, am China sind die Menschen einfach so, dass sie einander gegenseitig nicht trauen und wollen Krieg führen. Aber was ist eigentlich passiert, wo man wirklich davon ausgegangen ist, also 89 Mauerfall, oder? Und nachher hat man gesagt, okay, wir brauchen eigentlich keine mechanischen Waffen mehr, die aufeinander schiessen, sondern wir stören nur noch Computer gegenseitig stören und investieren eigentlich in diesen Bereich. Und jetzt kommt man auf die Welt und sieht, es ist völlig anders. Der Grossteil ist immer noch ein klassischer mechanischer Krieg. Wie war das bei Ihnen gesehen nachher? Weil Sie sind dann eben bei diesen Firmen gesehen, also Sie sind bei Air Defense gesehen und nachher bei Thales. Hat man den Aufschwung so richtig wunderschön gespürt?
Also ich war nicht in der Zeit, gewesen, wo es den Aufschwung gegeben hat. Ich glaube, die aktuelle Situation zeigt, wie unvorhersehbar das ist und wie falsch oftmals Annahmen sind, die man trifft und wo man meint, die zutrifft. Ich war vor allem jetzt in dieser Phase gewesen, bis 2022, also noch vor der Zeit von der Ukraine, wo der Krieg angefangen hat. Und dort war eher eine Konsolidierung. Wir müssen schauen, wie kommt man überhaupt zu den Aufträgen, weil die Nachfrage einfach extrem klein war.
Hat man sich irgendwie gefreut, wenn es irgendwann wieder getatscht hat? Hat man gewusst, okay, jetzt braucht es uns wieder?
Nein, also ich finde, es geht dann, wenn ein Konflikt ausbrechen, geht es sofort darum, zu schauen, wie kann man die Bevölkerung schützen und wie kann man das möglichst schnell beenden. Und wir haben defensive Waffensysteme hergestellt. Und aufgrund von dem ist mir immer sofort darum gegangen, wie können wir die Leute schützen.
Sie sind nachher von Rheinmetall Air Defense, also die ehemalige OC Oerlikon, oder Oerlikon einfach gesehen, Contraves, zu Thales gegangen. Thales macht was?
Thales in der Schweiz war sehr vielfältig. Dort, als ich schon dazu gekommen bin, wir haben mobile Kommunikation gemacht, also Breitbandkommunikation. Das ist auch das, was man in der Schweiz hergestellt hat. Und das ist auch das, was Kompetenz ist. Gleichzeitig habe ich im Bereich von der Signalisierungstechnik bei der Bahn verantwortet, wo man für den Lötschberg gemacht hat, für den Monticelli und für den Gotthard. Dann gibt es noch einen Teil, der sich mit Weltraum, Thales Alenia Space in Seebach beschäftigt, wo es darum gegangen ist, Kommunikation basierend auf Laser zwischen den Satelliten oder verschiedenen Satelliten und zwischen den Satelliten und dem Boden können zu machen.
Jetzt sind Sie auf der Seite wieder vom Bund. Also Sie sind so ein Hopper gewesen, oder? Sie sind Privatindustrie, dann sind Sie zum Bund, eine relativ lange Zeit beim Bund gewesen. Dann haben Sie gefunden, um 2 Uhr am Nachmittag, wenn ich nicht mehr weiss, was ich machen soll, gehe ich wieder zur Privatindustrie. Das haben Sie gemacht, die beiden Stationen, eigentlich bei den Deutschen und bei den Franzosen. Und sind nachher berufen worden zum Chef von der Rüstung. Haben Sie nicht Angst gehabt, dass Sie wieder um 2 Uhr am Nachmittag nicht wissen, was Sie machen müssen?
Ja, bis jetzt hat sich das nicht bestätigt, dass ich um 2 Uhr schon 4 Arbeit habe. Im Gegenteil, ich arbeite eigentlich eher vielleicht nach dem 2 Uhr im Moment eher wie am Nachmittag um 2 Uhr. Nein, ich finde, das, was Sie angesprochen haben, bringt jetzt natürlich eine sehr breite Erfahrung mit. Einerseits von der Verwaltung, die ich früher schon hatte, und dann nachher von der Industrie und auch im Militär. Man hat relativ lange Militärdienst geleistet, leistet immer noch Militärdienst und auch das hat man sehr viel dazu beigetragen. Und darum, im Moment macht es extrem Spass. Man hat auch die ganzen Schnittstellen zu der Politik, die man hat, auch mit den Medien, aber auch die Herausforderungen, die man im Amt selbst haben. Also ich finde es super spannend und es wäre total vermessen, wenn ich würde sagen, wir sind um 2 schon fertig.
Das glaube ich gerne. Wenn ich höre, was im VBS alles läuft oder nicht läuft, dann ist mir schon klar, dass ich gewisse Führungsaufgaben vermutlich am Nachmittag um 2 noch nicht fertig ist.
Wir reden immer von diesen 5-6 Projekten, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Wir reden nie von
diesen 4... Es sind 7, oder? Wir machen immer noch 5 oder 6 daraus.
Wir haben 4'000 Projekte, wir haben 4'000 kleinere Projekte und Beschaffungen, die wir machen. Wir haben über 100 Forschungsprojekte, die laufen. Wir haben über 1'000 Immobilienprojekte und die laufen eigentlich alle sehr gut.
Sie sind direkt dem Bundesrat unterstellt. Oder die Bundesrätin, die ein VBS hat, wer das dann auch immer wird sein. Wünschen Sie sich ein bisschen mehr Kompetenz? Also wir Aussenstehenden jetzt, wir Armeeleien, die Zeitungen lesen und Radio hören und Fernsehen schauen und so weiter, haben das Gefühl, die jetzige Bundesrätin hinterlässt ein riesen Durcheinander in dieser ganzen Organisation. Ich habe es angesprochen. Ich selber, wenn ich das Organigramm anschaue, vom VBS und nachher vor allem von der Verteidigung selber, also von der Armee selber, dann komme ich nicht daraus, wer hat eigentlich welche Kompetenzen. Und sie hat ja jetzt noch ein Bundesamt geschafft, neu, das nochmal irgendwie reinlenkt. Kommen Sie persönlich noch daraus, welche Kompetenzen das Sie eigentlich haben und welche nicht?
Also gut, bei uns ist es relativ einfach. Wir sind das Beschaffungsamt. Eines von diesen 3 Beschaffungsämtern, die der Bund hat. Und insbesondere das, was wir für die Armee machen. Und deshalb, ich bin der Meinung, es ist sehr klar, wie das aufgestellt ist und wie das funktioniert. Und ich will noch widersprechen, das mit dem Durcheinander. Ja, es gibt den einen oder anderen Handlungsbedarf, der ist zweifellos und der ist sicher offensichtlich. Aber bei einem Unternehmen, wo sie 12'000 Mitarbeitende haben, ist das auch nicht verwunderlich, dass nicht alles genau so läuft, wie es eigentlich
jetzt läuft. Das bezweifle ich jetzt ein bisschen natürlich. Oder? Das ist sehr einfach gesagt. Meine Frage jetzt an Sie, Sie sind selber ja auf der Bühne gesehen mit der Chefin vom VBS und ein Journalist hat dann gesagt, wie sieht es eigentlich aus mit den 3 Herren hier neben der Chefin, sind die nächstes Jahr überhaupt noch angestellt oder nicht? Die hinterlassen so ein Durcheinander. Am besten gehen alle 4 miteinander.
Das werden wir dann sehen, ob ich nächstes Jahr noch dort bin oder nicht.
Ja, was vermuten Sie?
Ich würde darauf tippen, dass das ist. Man würde mich extrem freuen, die Arbeit weiterzuführen, wo wir jetzt angefangen haben. Und es gibt Handlungsbedarf und den werden wir auch entsprechend
haben. Sind jetzt Stimmen parat, die sagen, das VBS ist wirklich ein kompliziertes Departement. Und man sollte dort eigentlich jemanden her tun, eine Art Technokrat her tun. Also einer, der wirklich daraus kommt. Einer, der wirklich nicht nur Soldat war oder Zivildienst gemacht hat, oder gar nichts gemacht hat, sondern jemand her. Einer, wo man plötzlich gebracht hat, ist der Herr Salzmann von der SVP, der gesagt hat, der kommt raus, der hat die Armee eigentlich im Blut. Und das wäre jetzt einer, der Politik kennt. Er ist Nationalrat oder Ständerat, ich weiß es gar nicht. Und er ist sehr hoch im Militär. Er hat das seit jungen Jahren gemacht. Und eigentlich sollte so ein Technokrat oder eine Technokratin an diesen Posten her, unabhängig von der Partei.
Wir werden am 12. März sehen, wer das Parlament dann wird wählen wird. Ich wünsche mir, dass ich so weiter arbeiten kann, wie ich das bis anhin konnte.
Aber was denken Sie selber, jetzt unabhängig, wir gehen jetzt nicht auf Personen ein, aber die Idee, dass man das VBS ein bisschen loslöst von der Politik und sagt, der Chef VBS ist ein Technokrat, der hat wirklich eine Idee, was Armee ist, was Beschaffungswesen ist. Er kennt Technologie, er kennt etwas von Bevölkerungsschutz etc. Das würde Ihnen ja das Leben massiv erleichtern.
Wobei, ich habe jetzt für das Bundesamt für Rüstung gesagt, da hat es immer politische Rahmenbedingungen, die natürlich sehr stark die Arbeit gestaltet, die wir machen müssen. Und deshalb braucht es sicher ist auch ein politisches Amt.
Wie haben Sie sich jetzt bis jetzt gefühlt? Also, haben Sie irgendeinmal der Frau Amherr gesagt, lass jetzt mal Sie oder du kommst eh nicht raus, um was es geht, lass mich einfach machen.
Also wir haben super gut miteinander zu arbeiten. Ich glaube, es war ein Austausch, den ich extrem geschätzt habe. Und ich habe nie müssen sagen, lass mich machen oder so. Wir haben wirklich super gut zusammengearbeitet, sehr vertrauensvoll und das wünsche ich mir auch dem Nachfolger.
Wie funktioniert denn das? Also Sie sind jetzt Chef von der ganzen Rüstung und haben den Bundesrat obendrauf, das ist Ihr Chef. Und das ist eigentlich ein Vollblutpolitiker. Wie geht das überhaupt? Oder eigentlich hätte ich auch gerne in einem Unternehmen einen Verwaltungsrat, jetzt zum Beispiel, wo eigentlich rauskommt und mein Geschäft versteht. Und dann gehe ich als CEO in diesen Verwaltungsrat rein und gehe Rechenschaft ablegen. Und dann sage ich, ja, das machen wir. Strategisch machen wir es so. Aber jetzt hat man es mit einem Vollblutpolitiker zu tun, der von der Armee keine Ahnung hat. Ist das nicht ein bisschen schwierig?
Das ist eine Unterstellung, die ich so eigentlich nicht will stehen lassen. Sie hat sehr wohl verstanden, um was das geht. Sie hat sich auch sehr wohl um die Projekte gekümmert, die wir hatten.
Ja, aber wir haben das Gefühl nicht. Also wir als Bürger haben das Gefühl überhaupt im Moment nicht. Sondern wir sind ein bisschen verschreckt ein bisschen aktuell. Und vermuten, der Laden funktioniert einfach nicht. Oder wir haben das auch in der Kommunikation gemerkt. Obwohl, das VBS hat ja interessanterweise eine übergreifende Kommunikation über das VBS. Und dann kommt der Herr Süssli und sagt, ja, wir haben viel zu wenig. Und wahrscheinlich von der Rüstung sagen sie auch, jawohl, wir haben viel zu wenig. Und wir haben sowieso kein Geld mehr. Oder? Das Geld geht uns jetzt schon im Juni geht uns das aus. Und dann kommt Frau Amherr, sagt nochmal etwas anderes. Und dann kommt irgendeine Kommunikationsabteilung, sagt, mal, es geht dann schon wieder. Und dann kommt die Finanzkommission und sagt auch noch irgendetwas. Also, für uns Bürger ist das eine unendliche, schwierige Situation.
Ich bin der Ansicht, dass das viel schlechter dargestellt wird, wie es effektiv ist. Ja, wir haben einige Handlungsfelder, wo wir besser werden müssen, aber ein Großteil läuft sehr wohl, sehr, sehr gut. Und darum bin ich der Meinung, die Darstellung, wie sie jetzt möglicherweise bei der Bevölkerung ankommt, ist nicht korrekt.
Gehen wir mal ein auf gewisse Problematiken, die eben jetzt im Moment beim Volk angekommen sind. Das ist zum Beispiel die Abwehr, also die Flügerabwehr. Luftabwehr, oder wie sagt man das?
Generell. Genau, früher hat man dem Flügerabwehr gesagt, aber jetzt bekämpft man natürlich nicht nur Flüger, und darum heisst es bodengestützte Luftverteidigung.
Genau. Da komme ich jetzt noch mal schnell mit einer Problematik. Sie selber sind beim Bund gewesen, und nachher in der Privatwirtschaft. Sie sind eben bei den Deutschen gewesen und bei den Franzosen. Und jetzt sind sie zuständig für Beschaffung. Und auch dort ist eine Nationalrätin gekommen, die gesagt hat, darf der Herr Lohr den Job überhaupt machen? Weil er ist befangen, er kennt die Firmen in- und auswendig, er hat selber müssen das Zeug verkaufen und jetzt ist er der Einkäufer von diesem ganzen Material. Das ist schon noch eine schwierige Situation, obwohl man ja, eigentlich, wenn ich sage, man sollte im Bundesrat einen Technokrat herstellen, oder? Dann ist ja das Beste, was man haben kann, wenn einer die Firmen von innen her kennt. Dann weiss es auch, wenn er es finanziell kann blocken kann. Und er kann sagen, hey, das ist viel zu teuer, ich weiss es ganz genau, ich komme da raus.
Also ich schaue es als extremen Mehrwert und als sehr grosse Bereicherung für das Amt an, dass jemand dort ist, der eine industrielle Erfahrung mitbringt, die Verwaltung kennt und auch militärisch seinen Beitrag entsprechend geleistet hat. Interessenkonflikte, bin ich nicht der Meinung, dass die bestehen. Ich meine, jetzt seit drei oder vier Jahren bin ich weg von der Industrie. Da haben es nicht mit Verträgen zu tun, wo ich aktiv mitgeschafft habe.
Also es ist nicht so, dass man sich trifft im Geheimen in einem wunderschönen Restaurant zum Essen und dort mit der Spezi eine Zigarre raucht.
Genau, mit einem Kaffee holt man sich die Millionen Aufträge.
Ja, also Milliarden Aufträge?
Milliarden Aufträge. Ich glaube, die Sicht ist ein bisschen antiquiert.
Also, wir glauben Ihnen das jetzt. Gehen wir zur Luftabwehr. Wir haben ganz ein kurzes Vorgespräch gehabt und Sie haben mir das ein bisschen aufgezeigt, wie das funktioniert. Und das ist wirklich kompliziert. Also das hat angefangen in den 80er Jahren irgendwann und endet jetzt im 2025, oder endet noch nicht ganz, aber im 2025 weiss man ein bisschen mehr. Können Sie uns schnell erklären, wie die Luftabwehr eigentlich funktioniert? Kurz und bündig, um zu verstehen, was aktuell beschafft wird und was kostet das?
Also im Gegensatz zu früher macht man eine integrierte Luftverteidigung, das heisst, die bodengeschützte Luftverteidigung und die fliegenden Komponenten wie Kampfflüge, die arbeiten miteinander und probieren das, was die Schweiz bedroht, miteinander können zu bekämpfen. Das können Flüge sein, das können Lenkwaffen sein, das können Drohnen sein. Und aktuell sind wir dran, einerseits die neuen Kampfflugzeuge zu beschaffen, die 2027 uns übergeben werden, die dann 8 Stück 2 Jahre in den USA werden bleiben, zum Piloten auszubilden. Wir beschaffen ein Flugabwehrsystem grosse Reichweite. Bodengeschützte Luftverteidigung ist so eine Zwiebelschalenmäßig aufgebaut. Wir haben eine grosse Reichweite, wir haben eine mittlere Reichweite und eine kurze Reichweite. Das Parlament hat mit der Armeebotschaft 24 beschlossen, die bodengeschützte Luftverteidigung mittlere Reichweite vorzusuchen. Das ist das, wo wir die Verträge zu verhandeln sind.
Was ist mittlere Reichweite? Muss ich das verstehen?
Mittlere Reichweite sind Distanzen zwischen 20 und 50 Kilometer.
Das heisst, eine Waffe kann etwas abführen und die kann ein Ziel treffen in 20 bis 50 Kilometer.
Das ist korrekt, ja.
Ist das wie ein Artilleriegeschütz? Muss ich mir das so vorstellen? Also es macht also, einen Bogenschuss über 50 Kilometer?
Genau, es hängt davon ab, natürlich, um welche Reichweite es geht und welche Systeme sie einsetzen. Für kurze Reichweite können Sie das so vorstellen, dass das eine Kanone ist, die unter anderem das Ziel kann bekämpfen kann. Wenn Sie gegen Lenkwaffen kommen, die agil sind, dann können Sie nicht so einen Bogenschütz sein, dann müssen Sie eine Lenkwaffe können haben. Darum ist Patriot ein Lenkwaffenbasiertes System und genauso bodengeschützte Luftverteidigung von der mittleren Reichweite, wo wir jetzt aktuell dran sind, um die Verträge zu verhandeln.
Also man muss mehrere Systeme kaufen. Die müssen etwas kaufen für die Länge und etwas für die Mitte und etwas für kurz.
Und je nachdem, was für eine Waffe oder was für eine Bedrohung das kommt, man gegen eine Drohne setzt man etwas anderes ein wie eine agile Lenkwaffe. Dann gibt es grössere Lenkwaffen, gibt es kleinere Lenkwaffen. Und das ist das, was möglicherweise die Komplexität nachher hineinbringt.
Jetzt Patriot, was sind das? Das sind Amerikaner, nehme ich an.
Das ist ein amerikanisches System.
Genau, und jetzt bei den anderen Lenkwaffen redet man mit Deutschen. Wäre das nicht viel gescheiter? Man würde einfach den Amerikanern sagen, wir brauchen kurze, mittlere und längere.
Das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Die Frage ist immer, welche Abhängigkeiten das man schafft. Man früher hat mehrere verschiedene Flugzeugtypen gehabt. Im Fall, wenn irgendwo ein systematischer Fehler drin ist, dass man dort auch können entsprechend ausweichen konnte. Möglicherweise hätten das andere System nicht gehabt. Und darum probieren wir auch möglichst zu diversifizieren, möglichst wenig Abhängigkeiten zu schaffen, dort wo es geht.
Welche Systeme sind entschieden und wie lange schiessen die? Also lang oder mitte oder weit? Und was kostet das die Schweiz?
Also entschieden ist das bodengeschützte Luftverteidigung grosse Reichweite. Das ist ein Auftrag von 2 Milliarden, wo man gesprochen hat. Und aktuell sind wir dran, die bodengeschützte Luftverteidigung mittlere Reichweite zu beschaffen. Dort hat das Parlament einen Kredit oder einen Verpflichtungskredit von 660 Millionen beschlossen.
Das ist tutti frutti, also das ist Patriot und alles zusammen 660 Millionen?
Nein, 660 ist die bodengeschützte Luftverteidigung von der mittleren Reichweite, von der, wo wir unmittelbar jetzt gekriegt haben. Und die 2 Milliarden sind die grosse Reichweite.
Also komplett in die Luftabwehr werden wir in den nächsten Jahren wie viel investieren?
Das werden wir jetzt sehen. Das ist das, was wir im Moment können. Im Moment mit der Patriot können wir 30% von der Fläche können wir schützen. Und es wird eine politische Frage sein, ob 30% lang oder eine militärische oder nicht.
Es ist ja schon mal so eine ganze Beschaffungsorgie durchgegangen, wo nachher der Guy Parmelin als Bundesrat hat müssen stoppen 2016. Ist denn dort auch schon so ein Durcheinander gewesen beim Guy Parmelin, wie es heute ist? Und kann es noch sein, dass die Beschaffungen, die Sie jetzt definiert haben, die Sie jetzt vermutlich die Schuld sind dafür, auch noch mal müssen gestoppt werden?
Ich gehe nicht davon aus, dass es früher ein Durcheinander gewesen ist und heute ist es ganz sicher kein Durcheinander. Wir gehen sehr systematisch vor in diesen Beschaffungen.
Also der Patriot, die kommt?
Die kommt 2027, korrekt.
Und das wird nicht so sein wie zum Beispiel Drohnen. Also bei den Drohnen, die kommen aus Israel.
Die kommt auch übrigens. Oder ist schon da?
Ja, und wir reden von 6 Drohnen. Und so eine Drohne sieht aber ein bisschen aus wie ein Flugzeug, oder?
Ist ziemlich gross. Also es sind nicht so die kleinen DJI-Drohnen, die man sich da vorstellt, wo man so ein bisschen mit der Fernbedienung im Bauch da in der Luft kann dirigieren.
Wie gross ist so eine Drohne? So eine israelische Drohne, die jetzt beschafft wird?
Ich würde sagen, es ist etwa die gleiche Größe wie ein kleines Flugzeug.
Genau. Und wie wird die vortrieben? Mit einer Düse oder mit einem Rotor?
Es ist ein Motor, es ist ein Propeller, der dieselgetrieben ist, dieselantrieben ist.
Haben Sie schon mal die gesehen? Laufen die Drohnen?
Also wir haben 5 Stück in der Schweiz, die sind auch schon geflogen, die sind auch letztes Jahr.
Aber nur im Testbetrieb, die sind noch nie live wirklich in Realität das Betrieb gesehen, oder?
Also was heisst Testbetrieb? Die sind geflogen und sie fliegen jetzt für Trainings- und für Ausbildungszwecke.
Aber sie sind noch nicht integriert in die Armee, dass die Armee sie nicht übernehmen kann?
Nein, also zwei Drohnen sind übernommen von der Luftwaffe. Insbesondere halt für die Ausbildung von der Drohnenpiloten, aber auch um die ganze Einsatzdoktrin, wie setzt man überhaupt die grossen Drohnen entsprechend.
Was kosten die 6 Drohnen?
Der ganze Kredit, also man sind ja nicht nur Drohnen, es braucht eine Bodenstation, es braucht Infrastruktur, um Kommunikation können sicherstellen, es braucht Immobilienanpassungen. Das Gesamtprogramm hat das Parlament 300 Millionen Franken freigegeben.
Genau, aber wir reden von 6 Drohnen. Als ich das gelesen habe, habe ich zuerst gemeint, ja, Drohnen, sicher etwa 600 Stück oder so. Und dann gesagt, ja gut, 60 könnten auch noch. Aber jetzt reden wir von 6 Drohnen, oder? Da ballert irgendeiner auf eine von diesen Drohnen, dann sind es noch 5 und dann ballert er nochmal auf 2 und dann sind es noch 3 nachher. Das tut noch extrem wenig.
Gut, das Einsatzspektrum der Drohnen ist vor allem Luft, also Überwachung und Aufklärung ist sicher ein wesentliches Element, auch für den Grenzschutz. Die Idee ist eigentlich, dass man die nicht nur in Kriegszeiten einsetzen kann, sondern auch in der aktuellen Lage, wie wir jetzt haben, zum Beispiel zum Grenzen schützen.
Die Drohne ist nicht bewaffnet. Also kann die auch im Prinzip Bomben abwerfen? Oder tut die nochmal fotografieren?
Nein, die ist nicht bewaffnet, mit die extra oder bewusst nicht als bewaffnete Drohne beschafft, 2015.
Die kann das auch gar nicht. Also man könnte nachher nicht plötzlich sagen, okay, mal wir wollen jetzt halt gleich irgendetwas drunter hängen, wo wir etwas können runterlassen.
Unsere Drohnen sind nicht so ausgerüstet, dass man das also einfach so jetzt kann.
Da hat sich jetzt für Israel entschieden. Jetzt beschaffen wir in Amerika, wir beschaffen in Deutschland und jetzt beschaffen wir auch noch in Israel. Israel ist, glaube ich, schon sowieso ein langer Lieferant. Artilleriemunition ist, glaube ich, eine Zeit lang aus Israel gekommen. Wieso macht man das? Das tut ja euch wahnsinnige Komplexität aufoktroyieren. Ihr müsst mit all diesen Ländern funktionieren. Und es ist ja nicht nur so, dass man mit den Technologen redet, sondern da ist ja auch noch sehr viel Politik dahinter. Also die Israelis müssen sagen, ja, wir liefern das den Schweizer überhaupt. Oder die Schweizer sind keine Freunde mehr, weil die haben sich stark da im Gazastreifen eingesetzt und dann liefern wir gar nichts.
Also damalsweise macht keine Politik. Was wir machen, ist, wir kaufen dort ein, wo man für das Geld, das man investiert, die aus unserer Sicht beste Lösung für die Schweiz und für die Sicherheit der Schweiz bekommen.
Gehen wir zurück zu der Komplexität. Ich habe das Wort eigentlich nicht so gern. Zu der Vielschichtigkeit von diesen Waffen. Was mir mal eindrücklich gedacht hat, als ich ins Leitzentrum von Musk, seiner Raketenfirma, gesehen habe, wie das dort aussieht. Die tun Raketen im Wert von mehreren 100 Millionen aufschießen. Aber das Leitzentrum ist nicht so wie bei der NASA, wo man schon vor Ehrfurcht erstarrt, wenn man es nur sieht, sondern er hat dort irgendwie 40 irgendwelche Laptops, hinter dran sind irgendwelche Sagex-Abdichtungen. Es sieht aus, fast wie in einem Schreinereibetrieb ein bisschen. Und der ist jetzt das Nummer 1 im Bereich Raketen aufschießen. Also die NASA kann selber keine Raketen mehr aufschießen, sondern braucht SpaceX unter anderem dazu, dass das überhaupt funktioniert. Wer hat jetzt hier recht? Hat jetzt hier die NASA recht mit ihren hochgeschliffenen Control Centers? Oder hat der Musk recht, der sagt, hey Kollege, das reicht, du kannst dort 300 Franken Laptop einsetzen, das funktioniert auch.
Gut, ich glaube, es geht nicht darum, wer hat recht oder wer hat nicht recht. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen mehr zurückschauen. NASA ist eine ältere Organisation. Elon Musk, seine SpaceX, ist eine sehr junge Organisation. Und wenn man eine ältere Organisation ist, dann hat man immer eine gewisse Legacy, eine gewisse Vergangenheit. Man kann nicht einfach sagen, ich werfe jetzt das alles weg und fange neu an. Das heisst, man muss schauen, wie kann man das evolutionär entsprechend weiterentwickeln.
Aber Sie haben jetzt die Antwort nicht gegeben. Also die einen arbeiten mit einem Kontrollcenter, wo Millionen, Hunderte von Millionen investiert wird, und der andere arbeitet mit einem Kontrollcenter, wo ein Bruchteil davon kostet. Wenn ich jetzt an Drohnen denke, beispielsweise, oder, ist ja das eine sehr ähnliche Situation, oder? Das Kontrollcenter, das jetzt die Drohnen rumführt und schaut, wo sie herfliegt etc., das kann ja sehr preisgünstig gemacht sein, oder?
Ja, ich glaube, es braucht das, was nötig ist, dass die Missionen geflogen werden können. Genauso wie es nötig ist, um diesen Typ von Lenkwaffen oder von Raketen können steuern und einen anderen. Ich glaube, es ist nicht so, dass man mehr investiert, wie das zwingend nötig ist.
Gehen wir nochmal zu den Drohnen zurück. Man hat in der Schweiz, oder die können uns noch sagen, wer das entschieden hat, dass die Drohnen auch irgendwelche Elemente können ausweichen. Die Drohnen sind von den Israelis so gebaut worden und weltweit verkauft worden, dass die fliegen, Aber wenn sie halt irgendwann in etwas hineintätschen, dann tätschen sie drin und dann ist Schluss die Busti. Oder? Jetzt hat die Schweiz als einzige definiert, die Drohnen, unsere 6 Drohnen, also ich sage es nochmal, 6 Stück, müssen eine Technologie drin haben, die Ausweichereien drin hat, die Flugzeuge zum Teil auch drin haben, dass die einander bei einem Crash könnten ausweichen. Und das liegt bei der RUAG, das ist eine Art eine Schwesterorganisation von ihnen, oder sie arbeiten mit ihnen zusammen. Und die kommen nicht vom Fleck aktuell. Also die Technologie ist nicht ausgeliefert, das ist nicht fertig für die Drohne. Das heisst, die Drohne kann gar nicht in Betrieb gesetzt werden, ohne dass die RUAG fertig ist mit dieser Technologie.
Nein, das ist nicht korrekt. Also die Schweiz hat gewisse Besonderheiten. Einerseits haben wir nicht ausgeschiedene militärische Lufträume, die nur am Militär zur Verfügung stehen, wo man dann nur die Systeme dort einsetzen kann. Der Schweizer Luftraum ist zu dicht und die Fläche ist zu klein. Das heisst, man muss so eine Misch haben zwischen kontrolliertem und unkontrolliertem Luftraum. Dass man die Drohnen einsetzen kann, auch im unkontrollierten Luftraum, auch beim Tag, braucht es gewisse entsprechende Systeme. Und das ist das Detect and Avoid, das ist das, was die RUAG entsprechend entwickelt. Wenn sie die in Israel einsetzen...
Also das braucht es. Also die Schweiz braucht das. Also sie hat die Drohnen gar nicht können einsetzen, ohne dass die Zusatzentwicklung gemacht wird.
Die Schweiz kann die Drohnen im kontrollierten Luftraum einsetzen. Die Schweiz kann die Drohnen im unkontrollierten Luftraum auch bei Nacht einsetzen. Sie kann sie nicht einsetzen, allein, ohne dass sie begleitet wird, im unkontrollierten Luftraum bei Tag.
Aber gehen wir jetzt über zu diesen Billigdrohnen. 58,90 Franken aus China. Die können das. Also die steigen auf, oder? Und dann könnten sie gegen einen Baum tätschen und dann weichen die wunderbar aus.
Genau, und die Drohnen können auch 24 Stunden in einer Höhe von 20 km problemlos fliegen.
Nein, sie sind auch nicht so gross. Also wenn man sie so gross würde bauen, könnten sie das vermutlich auch.
Also man hängt auch davon ab, was für Sensoren dass sie dabei haben. Und die Drohne damit bestätigt immer wieder, dass sie die Fähigkeiten von dieser Drohne auch in der heutigen Zeit noch brauchen.
Dann die Israelis sagen, liebe RUAG entwickelt das, das ist eine ganz coole Sache, wir werden das nachher weltweit einbauen und das bei euch kaufen.
Es ist nicht die Israelis, die das sagen, das ist eine Anforderung, die die Schweiz gemacht hat. Und es ist eine Zukunft, also mindestens 2015 und auch heute noch ist eine Zukunft, eine Technologie, die sehr gefragt ist. Andere Nationen sind sehr interessiert an dem, was wir machen. Und ja, wir hoffen, dass das auch zertifiziert werden kann und auch zertifiziert wird. Und dann wird man das auch anderen
Nationen. Die Frage ist jetzt, warum ist man nicht zuerst zu den anderen Nationen gegangen? Und hat gesagt, Kollegen, Frankreich, England, Deutschland etc., das wäre doch etwas Cooles, wenn die Drohnen in der Lage wären, an einem Gegenstand auszuweichen.
Weil es das nicht gibt.
Ja, aber die hätte ja mitfinanzieren und mitmachen.
Ja, aber nochmal.
Warum macht das die Schweiz allein?
Die Ausgangslage in der Schweiz ist eine andere. Man will die Drohnen im kontrollierten und im unkontrollierten Luftraum unbegleitet können.
Aber das will doch Frankreich auch, oder? Also Frankreich will das sicher auch, oder? Also Frankreich hat ja auch irgendwelche Fallschirmspringer, die oben runterkommen oder irgend so etwas, oder einen Segelflüger oder irgend so etwas.
Also mir ist nicht bekannt, dass Frankreich das hat. Mir ist auch nicht bekannt, dass Frankreich an der Entwicklung von dem schafft.
Eben ja, aber man hätte ja können gehen, oder? Auf der politischen Ebene hätte man können sagen, die Schweizer beschaffen die Drohnen ausschließlich nur dann, wenn sie die Ausweichfähigkeit hat. Das ist viel zu teuer für uns und die RUAG sind wir nicht so sicher, ob sie es allein wirklich kann oder nicht, ob sie die Leute haben dazu. Wieso ist man nicht gegangen und hat gesagt, okay, wir machen das multilateral?
2015 hat sich die Frage offenbar so gerne gestellt. Es hat es nicht gegeben und es war eine Anforderung. Und man war überzeugt und ist immer noch überzeugt, dass die RUAG das auch herbringt.
Ist man immer noch überzeugt?
Also die RUAG ist sehr überzeugt. Man hat auch eine externe Studie machen lassen. Und die RUAG hat eine externe Studie in Auftrag gegeben, dass das machbar ist und dass sie das können.
Die RUAG hat jetzt gerade einen neuen Verwaltungsratspräsidenten bekommen. CVP neu übrigens. Also es ist nicht mehr CVP, es ist ja Mitte neu. Und ist auch kein Technolog, überhaupt nicht, sondern ist ein Jurist. Hat die RUAG vielleicht eine ähnliche Problematik, wie sie auch haben? Dass sie plötzlich irgendwelche Chefs haben, die mehr von Recht verstehen und Politik als von Technologie?
Also aus meiner Sicht ist es nicht zwingend, dass man ein technologisches tiefes Know-how hat, um eine strategische Ausrichtung von einer Firma zu machen.
Okay, da sind wir nicht ganz gleicher Meinung. Urs Lohr, es gibt ja noch den Privatmann Urs Lohr, oder? Und der läuft Marathon. Machen Sie das immer noch?
Ja, das mache ich immer noch.
Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und das habe ich gefunden bei UMB World Runner. Das ist irgendeine Liste, die hier geführt wird, wo man sagt, wie gut dass man gesehen ist. Und das hört 2022 hört das auf. Es ist 23 und 24 und 25 fehlt. Was ist da passiert?
UMB, das sind Ultramarathon. Und im 23 und im 24 hatte ich keine Zeit mehr gehabt, um einen Ultramarathon so zu laufen. Oder ich habe mir nicht die Lage gefühlt, dass ich mit dem Trainingsstand, den ich habe, einen Ultramarathon mir antun.
Also Ultramarathon ist nicht nur einfach nur 42 Kilometer rennen, sondern ist ein bisschen mehr, oder?
Nein, es sind bis 89. Also es ist alles mehr, was 42,195 Kilometer ist, gilt als Ultra. Und bin meistens so 78 und 90 Kilometer gelaufen.
Sie sind dort, beispielsweise im 22 habe ich dort die Liste vor mir, 134. Worte von 166.
Ich laufe mit meiner Frau zusammen. Es soll jetzt keine Ausrede sein, dass ich nicht schneller bin. Mir ist extrem, die Zeit ist mir eigentlich gleich. Ich brauche Marathon und Anmeldungen, insbesondere deshalb, dass ich überhaupt unter der Woche gehe trainieren. Wenn es regnet, dann bin ich Weltmeister für Ausreden finden, wieso dass ich nicht muss gehen, wenn ich mich angemeldet habe. Dann ist ein gewisser Druck da, dass ich dann halt trotzdem gehe.
Marathon gibt es ja verschiedene Sachen, in den Bergen auch beispielsweise. Der Jungfrau-Marathon, sind Sie da auch schon gelaufen?
Also ich bin der Jungfrau-Marathon zweimal gelaufen. Ich bin mehrfach den Swiss Alpine gelaufen, über alle Distanzen, insbesondere auch über die grossen Distanzen.
Ich habe das Glück, dass ich ein Häuschen habe an der Strecke vom Jungfrau-Marathon und das kann ich natürlich immer schauen. Und dort ist mir etwas aufgefallen, dass die zuerst kommen, die wirklich Spitzen sind, oder? Dann kann man sagen Hallo oder zuwinken, die sehen einem gar nicht. Also die sind völlig in einem Tunnel drin und sind mit ihrem Körper beschäftigt. Wie ist das bei Ihnen? Wenn Sie Marathon rennen, können Sie auch irgendwie geistig völlig abstellen und sagen, mein Körper muss jetzt die Leistung erbringen, dass ich an das Ziel herkomme? Oder sind Sie eher so der gemütliche Runner, der auch mal jemandem noch die Hand schütteln kann an der Strecke und sagen, hallo, wie geht's?
Also das ist vielleicht der Grund, wieso ich nicht vorne mitlaufe, dass ich das nicht muss, so stark auf mich selbst konzentriert sein. Also ich genieße es außerordentlich, man auch Kameradschaft. Unter den Läufern ist jetzt das extrem. Und da jetzt verschiedene Nationen, man fragt nicht zuerst, was machst du und woher kommst, sondern es gibt sich ein Gespräch, man hilft sich gegenseitig, man teilt sich Gummibärchen, wenn es irgendwo nicht mehr geht. Und ich finde das eine sensationelle Atmosphäre. Und das ist das, was mir gefällt und darum mache ich es.
Was ist der letzte Marathon, den Sie gelaufen sind?
Der letzte Marathon war in Honolulu, in Hawaii, Anfang Dezember vom letzten Jahr.
Also 2024.
2024.
Das kann man sich dort einfach anmelden und kann jeder laufen? Oder muss man da irgendwie ein gewisses Resultat aufweisen, damit man überhaupt genommen wird?
Bei dem nicht, nein. Da kann sich jeder anmelden und laufen.
Und sind Sie auch wieder mit der Frau zusammengelaufen?
Wir laufen immer wir trainieren miteinander, wobei sie läuft, auch wenn ich nicht kann. Und wir laufen immer miteinander. Wir laufen auch Marathon immer miteinander. Und das ist das, was natürlich super schön ist.
Gehen wir wieder zurück zum VBS. Das VBS ist ein Departement, wo, wie wir gesagt haben, wahnsinnig viele Mitarbeiter hat, nämlich 12'000 Mitarbeiter. Wenn Sie jetzt würde Bundesrat werden, würden Sie sagen, 6'000 reicht eigentlich auch?
Ich wäre nicht Bundesrat.
Nein, aber jetzt tun wir doch das mal ganz hypothetisch. Vielleicht gibt es ganz viele Leute, die sagen, um 2 Uhr am Nachmittag weiss ich nicht mehr so genau, was ich machen muss.
Ja, wenn ich bei uns sehe, wir gehen davon aus, dass die Armeebudget werden steigen. Das heisst, es wird auch mehr Rüstungsgüter zu kaufen geben. Und das heisst, wir müssen mit diesen Leuten, ich gehe nicht davon aus, dass wir mehr Leute bekommen. Im Gegenteil, das Parlament hat beschlossen, dass wir im Rahmen des Entlastungsprogramms 2027 Leute abbauen müssen. Das heisst, wir müssen eine riesen Effizienzsteigerung herbringen.
Also mit alle dürfen wachsen. Aber die Arma Suisse muss kleiner werden.
Also wir müssen sparen, ja.
Also sparen?
Wir haben weniger...
Ihr dürft einfach weniger ausgeben, so?
Nein.
Sparen dürft ihr ja nicht. Die geben einfach weniger aus.
Nein, also die ganzen Leute, die wir haben können, um die Beschaffungen zu machen, ist eine Reduktion angedenkt.
Und warum das? Weil zu viele Leute am Nachmittag um 2 Uhr wissen, was sie machen müssen?
Weil das Parlament das so beschlossen hat in der letzten Session im Dezember.
Sind Sie da auf Politiker losgegangen im Hintergrund und haben gesagt, komm mal schnell zu, ich zeige dir mal schnell, was wir alles machen. Da. Und wenn du das uns antust, dann haben wir ein Problem.
Ja, die erste Reaktion kann immer sein, jammern. Ich bin nicht der zuerst anfängt zu jammern. Zuerst müssen wir jetzt mal schauen, was ist überhaupt machbar und wie bringen wir das Beschaffungsvolumen her mit der Anzahl Leute, die wir haben, respektive mit den Vorgaben, die wir haben.
Im VBS ist das SEPOS neu gemacht worden. Das ist das Bundesamt, wo niemand so recht weiss, um was es eigentlich geht. Es hat es am China dringend gebraucht. Man hatte ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, einen Chef zu finden. Hat er dann tatsächlich gefunden. Und jetzt hört man so hindurch, die reden überall rein, aber sie kommen eigentlich gar nicht raus und das braucht sie auch gar nicht. Haben sie mit dem Seppos auch irgendetwas zu tun?
Meine Frage ist, braucht es oder braucht es nicht? Ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. Es braucht eine Verteidigung, aber die Gesamtverteidigung ist wesentlich mehr wie nur die Landesverteidigung durch den Meer. Und darum braucht es eine Klammer. Und die Seppos wird auch der sicherheitspolitische Bericht, der jetzt im Bundesrat den Auftrag gegeben ist, erstellen.
Aber nochmal, die Armee ist ja zum Teil hässig über den Seppos. Oder wie Sie sagen, die laufen uns da rein. Was zählt das überhaupt?
Das komme ich nicht so mit über.
Nicht?
Nein.
Wie ist eigentlich Ihre Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Herrn Süssli oder der Armee zusammen? Ihr beschafft ja für die.
Ja.
Können wir die abends schauen? Was
macht? Also wir arbeiten sehr eng und aus meiner Sicht auch sehr gut miteinander zusammen. Ja.
Es gibt ja einen Moment lang, wenn Sie etwas beschafft haben, wo Sie irgendwie noch involviert sind. Oder? Bei der Übergabe beispielsweise. Also haben Sie wahrscheinlich gewisse Qualitätssachen, die Sie einhalten müssen, bis die Armee den Kribbel darunter macht und sagt, jawohl, wir übernehmen das Ding.
Genau, also die Armee stellt die Anforderungen und die Beschaffung läuft nachher unter der Verantwortung von der Armeeswiss. Und nachher, wenn das System eingeführt ist, dann geht es nachher in Betrieb über und das ist dann wieder die Armee verantwortlich.
Wenn so ein Test muss gemacht werden von der Drohne, wer macht das? Macht das die Armee, also der Herr Süssli, oder macht das die Armaeswiss?
Nein, das macht die Armaeswiss und wir haben ausgebildete Testpiloten, die speziell für solche Sachen auch ausgebildet sind. Wir haben sehr qualifizierte, wir haben sehr gute Mitarbeitende und das durchs Band.
Das heisst, es gibt Testpiloten, die Armeepiloten sind, die super ausgebildet sind. Die müssen, glaube ich, ganze so Testausbildungen im Ausland machen, in Amerika zum Beispiel. Es gibt auch in Europa gibt's auch so Testpiloten-Ausbildner. Die arbeiten bei der Armaeswiss, die sind nicht bei der Armee.
Ja, die sind bei der Armaeswiss.
Die haben keine Uniform an.
Die haben keine Uniform an.
Wie ist denn das möglich? Die müssen sie ja führen an und für sich, oder? Die sind ihnen unterstellt.
Ja.
Also sie haben plötzlich eigene Piloten.
Ja.
Eigene Helikopter haben wir auch noch.
Nein, wenn die von der Armee, die wir testen, sind von der Armee.
Dürfen sie auch alles fliegen mit dem Helikopter?
Bis jetzt bin ich noch nie geflogen mit einem.
Also, sie sind noch nie gesagt, sie würden gerne ein Lauberhorn rennen und haben dann schnell der Armee angerufen und gesagt.
Ich bin nahezu ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
Etwas, was im Moment in aller Munde ist, ist das Munitionslager mit Holz. Alle haben Angst, das geht in die Luft. Und dann ist die halbe Schweiz weg. Jetzt können andere mal sagen, Pustekuchen, das ist völlig doof, oder? Wo das Ding explodiert ist in den 40er Jahren, hat es 99% effektiv erwischt. Oder? Und wenn irgendetwas tatsächlich könnte explodieren, ist die Gefahr irgendwie bis 5 Kilo, habe ich gelesen. Also, man übertreibt total, ist jetzt die Entsorgung, die ja auch bei Ihnen ist, also damals ist ja auch verantwortlich für die Entsorgung, also dass nicht mehr in Seen geschmissen wird, in die Tundersee oder so, sind Sie auch für das mit Holz irgendwie verantwortlich?
Ab 2026 wird das bei uns. Im Moment wird sich das Generalsekretariat vom VBS geführt.
Haben Sie sich dort auch schon gefragt, haben wir jetzt dort wieder einfach Milliarden in Sand gesetzt und wollte ich das überhaupt?
Ich habe den Eindruck, man macht sich sehr schnell einmal ein Bild. Und wenn man dann fragt, auf welcher Grundlage sind denn die Meinungen gemacht worden, welche Verantwortung muss ich tragen, dann wird es ziemlich schnell schwieriger. Gerade im Mitholz haben wir sogar Risikoanalysen aus dem Ausland. Wir haben eigene Risikoanalysen. Wir analysieren zunehmend mit dem, was wir, die neuen Erkenntnisse, die wir haben, müssen wir da etwas anpassen oder müssen wir nichts anpassen.
Das sind Bundesangestellte, die jetzt retired sind, die jetzt aus dem Schneckenlöcher rauskommen und sagen, es ist total übertrieben, ihr spinnt. Hört doch auf, tönt das reduzieren. Da explodiert gar nichts. Und wenn etwas explodiert, dann ist das absolut minimal.
Wir tragen die Verantwortung für das, was dort passiert. Und aufgrund von dem stützen wir uns auf die Risikoanalyse, die wir in Auftrag gegeben haben.
Genau, also das bleibt, wie es ist, das wird so durchgeführt.
Also nochmal, permanent machen wir die Risikoanalysen, schauen wir, ob die angepasst werden müssen und nicht. Und solange die Risikoanalysen so sind wie jetzt, wird sie so durchgeführt, wie es geplant ist.
Wer war damals verantwortlich, für die Risikoanalysen überhaupt zu machen?
Es sind namhafte Unternehmen. Ich glaube, es ist das Fraunhofer-Institut von Deutschland, das dort einen wesentlichen Teil dazu beiträgt.
Haben die Probebohrungen gemacht? Wie muss man das vorstellen? Oder?
Ja, die haben keine Papierübung gemacht. Die sind geschaut. Wir haben ja auch explorativ. Sie ist man dran, um das Zeug zu analysieren, das wir dort haben. Und wir überwachen das permanent. Und das, was man dort gesehen hat und die Befunde, die man gemacht hat, sind auch in die entsprechenden Risikoanalysen eingeflossen.
Kommen wir nochmal zurück in die Schweiz und Arbeitsplätze und Kriegsindustrie. In Thun gibt es eine Firma, die ein paar hundert Leute arbeiten, die Munition produziert. Das ist verkauft worden, das war mal bei der Ruag angehängt, ist verkauft worden an die Italiener, an Beretta, tönt noch so einen wunderschönen Namen. Gibt es nicht auch irgendeine Pistole, die Beretta heisst? Oder so?
Doch, das ist ein Familienunternehmen, das Munition und Pistolen herstellt.
So, dann denke ich auch an James Bond oder so etwas. Er hat wahrscheinlich eine andere. Okay, und jetzt drohen die Italiener und sagen, wir haben keine Auslastung. Oder? Wir können die Munition nicht irgendjemand anders herverkaufen. Die Schweizer haben uns etwas versprochen, wie gross das die Auslastung wird sein. Darum haben wir gekauft. Und wir überlegen uns, die Bude zuzumachen. Und dann wird die Schweiz wieder dastehen, ohne eigene Munitionsfabrik in Thun. Was ist passiert? Man ist zu Ihnen gekommen und hat an der Bürotür geklopft und hat gesagt, lass jetzt einmal, können Sie nicht ein bisschen mehr Munition kaufen bei Beretta, damit die hier nicht aus der Schweiz abhauen und einfach weggehen. Und dann ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, dass sie gesagt haben, okay, dann umschichten wir ein bisschen Geld vom Projekt A ins Projekt B wieder rüber. Wir machen denen den Gefallen und kaufen mehr Munition. Ist das so?
Der Mehr hat grosse Fähigkeitslücke. Und darum ist immer eine Priorisierung, wie setzen wir die wenigen Mittel ein, dass wir möglichst viel Sicherheit für die Schweiz können machen. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass man die Mittel anders eingesetzt hat. Und dann war tatsächlich so, dass wir erfahren haben, dass das Beretta oder Swisspi ein Auslastungsthema hat. Und gerade die Ukraine zeigt, wie wichtig dass die Kleinkalibermunition ist. Die verschiessen 3 Millionen Schuss pro Tag in der Ukraine. Und aufgrund von dem haben wir umpriorisiert und haben Munition zusätzlich bestellt, dass wir auf die Bestände oder auf die Bestellmenge kommen, die wir in den Vorjahren hatten.
Aber das haben wir ausschließlich gemacht, weil Beretta bei der Politik gedroht hat, dass die Firma geschlossen wird.
Es ist keine Drohung. Mir ist aufgezeigt worden, was das für Konsequenzen hat, wenn die Auslastung zurückgeht. Nicht zuletzt auch, weil halt die Rahmenbedingungen mit dem Kriegsmaterialgesetz so sind und nicht zuletzt auch, weil die Schweiz als Gesamt nicht mehr als verlässlicher und zuverlässlicher Partner gilt. Aufgrund von der Ukraine oder aufgrund von der Munition von diesen 12.400 Schuss, die Deutschland nicht an die Ukraine hat dürfen weitergeben, die sie vor 20 oder vor 30 Jahren mal gekauft hat.
Elor, was passiert aktuell bei Ihnen, Ihrem Bundesamt? Was ist so das Wichtigste, was läuft? Also wenn Sie jetzt wieder zurückgehen an Ihr Pult und Ihren Computer starten, was ist dort auf der obersten Priorität?
Also eins sind sicher die laufenden Projekte, die wir haben, die müssen wir abwickeln. Das zweite ist, wir haben eine rüstungspolitische Strategie, die wir vom Bundesrat den Auftrag bekommen haben, um die auszuschaffen. Aktuell stützen wir ab auf zwei Dokumente. Das eine ist Grundzüge der Rüstungspolitik des Bundesrates. Es geht auf 2018 zurück und daraus abgeleitet ist die Strategie von der Rüstungsstrategie, die auf 2020 zurückgeht. Und das war alles vor der Ukraine, wo die geopolitische Lage noch eine andere war. Und jetzt müssen wir Konsequenzen aus der geopolitischen Lage entsprechend suchen und schauen, was heisst das für die Schweiz und wie sollten wir die Schweiz diesbezüglich positionieren. Und dort geht es auch um die Industrie.
Jetzt geht es ja auch sicher noch darum, dass wir Bürger ein bisschen besser informiert sind. Was machen Sie da, damit ich in Zukunft weiss, was die Armaswiss überhaupt macht? Und dass ich eigentlich sage, jawohl, ich verstehe das, die Munition muss jetzt einfach in Thun weiterhergestellt werden. Es wäre Irrsinn, wenn wir das nicht machen würden. Jawohl, ich verstehe, dass wir 6 Drohnen brauchen. Jawohl, ich verstehe, dass es den F-35 braucht. Ich verstehe, dass wir Mittel-, Langstrecken- und Kurzstrecken-Luftabwehr brauchen. Ich verstehe das jetzt. Nach dem Gespräch verstehe ich schon viel mehr. Aber dass der Bürger eigentlich mit dem Herz wieder dabei ist.
Vielleicht brauchen wir eine zweite und eine dritte Sendung, dass wir das noch klarer machen können, was wir jetzt haben. Ich glaube, das ist einer von den Anfängen, wo wir jetzt dran sind.
Wie kommunizieren Sie? Tut Armaswiss direkt gegenüber dem Publikum kommunizieren oder muss das immer über das VBS kehren?
Nein, wir kommunizieren direkt.
Direkt? Also, was wollen Sie jetzt so als Abschlusswort der schweizerischen Bevölkerung sagen zugunsten von der Armaswiss?
Zugunsten der Armaswiss würde ich sagen, dass wir schauen müssen, dass wir möglichst viele Mittel haben und eine Industrie aufbauen können, dass wir eine einsatzfähige und dauerhaft einsatzfähige Schweizer Armee haben und auch die Weiterentwicklung entsprechend ermöglichen, dass die Schweiz sich weiterhin so sicher und wohl fühlt, wie sie das im Moment macht.
Urs Lohr, Rüstungschef Armaswiss, also der oberste Beschaffer von der Armee. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind und so wirklich sympathisch, humorvoll und gut Antwort geben. Merci vielmals.
Gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.